US-Sport pur, möchte ich fast sagen, zum Teil 4 der Big Show 774 von Sportradio 360 und Andreas Renner und Nicolas Martin kümmern sich zunächst um den europäischen Football und dann um das, was in der NFL gerade los ist oder nicht. Und dann, einiges ist los in der Major League Baseball, Tom Heberlein und Matthias Ondracek mit dem Letzten, was man zum Baseball wissen muss. Es ist die Big Show 774 und wir sprechen jetzt über Football. Und da freue ich mich sehr, dass Andreas Renner und Nicolas Martin ein paar Minuten Zeit für uns haben, weil beide im europäischen Football viel zu tun hatten die letzten Tage. Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Und grüß dich, Nicolas. Hallo.
Hallo.
Und Nicolas hat sich um die, es gibt ja zwei europäische Profiligen. Nicolas, du hast dich um die EFA gekümmert. Du hast dich um München gekümmert und München hat aber gesagt, nee, interessiert mich nicht. München hat seine zweite Garnitur. Und zwar sind das die Munich Ravens, die in Unterhaching, glaube ich, spielen, aufs Feld geschickt. Was ist los in der EFA? Was war los mit den Münchnern?
Ich glaube, man muss es differenzieren aus der Perspektive des Teams und aus der Perspektive der Liga. Also was ist passiert? Die European Football Alliance hat jetzt ihren letzten Spieltag gehabt und das Prinzip ist dann wie in allen anderen Ligen auch, es gibt Playoffs. In dem Fall qualifizieren sich die Top 4 Teams für die Playoffs von den 6 und es gibt also Halbfinals, die nennen sich Top 4 und dann gibt es das Finale in 2,5 Wochen in Innsbruck. Der Unterschied zu vielen Ligen ist halt, dass der, dass die Playoffs, also dieses Big Four Wochenende, das findet nicht bei den Heimteams statt, also 1 und 2, sondern das findet dann am neutralen Ort am Wochenende in Frankfurt statt, am Bornheimer Hang. So dass im Grunde genommen, wo schon feststand, dass beide Teams und diese Teams haben beide die Liga dominiert, dass im Duell der 9-0 Ravens bei den 9-1, bei den 8-1 Storm ja, es sich aus Perspektive der Ravens nicht mehr viel verändern würde, außer halt der Gegner im Halbfinale. Jetzt müssen wir dazu sagen, der Gegner im Halbfinale, das ist halt Frankfurt, Paris oder die Raiders gewesen als Alternativen. Die sind 4-6, 4-6. Die Raiders, wenn sie gewonnen hätten und sich qualifiziert hätten, wären 3-7 gewesen. Also, das war quasi, es macht jetzt nicht den riesen Unterschied. Die haben sie während der Saison alle schon mal deutlich geschlagen.
Und dann wenn ich ganz kurz eins anfügen darf, dadurch, dass dieses Halbfinalwochenende in Frankfurt stattfindet, auf jeden Fall, sogar wenn Frankfurt nicht dabei gewesen wäre, ist es schon jetzt für München ein kleines Detail, weil sie spielen jetzt gegen Frankfurt. Ja, das heißt, du hast halt mit dem Gegner zu tun, der ein Heimrecht hat, aber München hat Frankfurt auch in Frankfurt sehr deutlich geschlagen.
Genau, so. Und aus der Perspektive daraus hat München gesagt, okay, 9-0, ungeschlagen ist uns nicht so wichtig. Erster zu werden in der Setzliste auch nichts. Bigger Picture ist halt, wir wollen Meister werden. Ja, wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt und dementsprechend haben sie dann die zweite Garde aufs Feld geschickt. Die wurde, also Nordic Storm auf der anderen Seite hat das nicht getan. Der der John Schub, der Head Coach von Storm, ist doch der ehemalige Head Coach von München. Und dementsprechend
nicht im Frieden gegangen.
Ja, also der hat sich dann gegönnt so ein bisschen, ja, und dementsprechend ging das 55-7 aus. Also interessant, also München hat dann auch in der kurzen Liga-Geschichte die höchste Niederlage kassiert. Mein persönlicher Prop geht, und wir kommen jetzt zur Liga-Perspektive, irgendwer bei der Liga hat, also es gibt Leute bei der Liga, denen hat das bestimmt nicht geschmeckt. Unter anderem derjenige, der jetzt dafür zuständig ist, uns Kommentatoren in der Halbzeit die Stats von den Keyplayern zu schicken, weil, und da hat er sich gegönnt, München Ravens, Levin Abraham, der Quarterback, Passing Yards 2, Punting Yards 155. Das kam als Aufstellung für Keyplayer Ravens. Und dann gehen wir jetzt auf die Liga-Perspektive. Die Liga-Perspektive ist, das war unser Spitzenspiel in Kopenhagen, war die größte Zuschauerzahl, 3000 ein paar Tickets hatten sie verkauft. Irgendwie haben sie es angeteasert und das Hinspiel war ja auch knapp. obwohl München in der ersten Halbzeit 4 Turnover begangen hat. Am Ende hätte Storm die Möglichkeit gehabt, mit dem Field Goal auszugleichen. Sie haben dieses Jahr noch kein Field Goal getroffen, auch da nicht. Damit verlieren sie es. Also hat man irgendwie so ein bisschen auf die Revanche gewartet. Und das passierte nicht. Und ich kann verstehen, dass aus Ligasicht, wenn man dann drauf schaut, sich so denkt, okay, das mit dem Spitzenspiel, das war jetzt halt blöd. Ich glaube, man kann beide Seiten vertreten. Also ich weiß nicht, ob die Münchner Coaches dachten, sie gehen so dermaßen unter. Ist schwierig, aber jetzt haben wir halt die Halbfinals und wir haben halt Samstag München gegen Frankfurt und Sonntag Nordic Storm gegen Paris und dann schauen wir mal. Es ist halt tatsächlich von der Außendarstellung sieht es jetzt halt ein bisschen blöd aus.
Wir leben in einem Land in Deutschland, wo einer der größten taktischen Triumphe immer noch ist, dass Sepp Herberger in der Vorrundenpartie gegen Ungarn 1954 die zweite Mannschaft aufs Feld geschickt hat, 3-8 verloren hat und dann anschließend das Finale gewonnen hat. Kendrell Allison, der Head Coach der Munich Ravens, bewirbt sich also um die Rolle als neuer Sepp Herberger und ganz ehrlich, wenn er das Finale gewinnt, wird sich auch kein Mensch mehr über dieses Spiel aufregen.
Was Andreas, ich wünsche mir im Finale als Kommentator von dir die Analyse und aus dem Hintergrund müsste Seger in die Endzone schießen.
Könnte passieren, ja, weil wir werden dieses Finale zusammen kommentieren. Ja. Ich habe mir aber noch keine Texte zurechtgelegt, Nicola.
Dann hast du ja schon mal hier einen Ansatz.
Nicht für sonst. Also was mich ein bisschen irritiert, nur 6 Mannschaften in der Liga, okay, immerhin 5 verschiedene Länder, wenn ich das jetzt mal schnell zusammenbringe, mit Österreich, mit der Tschechischen Republik, Frankreich, Dänemark und Deutschland mit 2 Teams. Aber Andreas, niemand kennt den Rasen in Frankfurt, zumindest von uns 3 Anwesenden, ja besser als du. Funktioniert das denn, dass da 2 Footballspiele in weniger als 24 Stunden hintereinander abgehalten werden?
Angesichts der Tatsache, dass man ein Footballspiel sogar bei 30 Zentimeter Schnee auf dem Feld ausführen okay. kann, solange in den Auszeiten irgendwie zwischendurch schnell mal der Schnee von den Linien geblasen wird. Football ist ja jetzt wirklich ein Spiel, das kann man in fast allen Bedingungen spielen. Der einzige Grund, warum Footballspiel abgebrochen wird, normalerweise ist, wenn es ein Gewitter gibt und die Gesundheit der Spieler ist gefährdet. Ja, deswegen, die können auch um Acker spielen. Das Feld in Frankfurt ist vermutlich ramponiert, aber das ist es sowieso. Ja, und jetzt kann Frankfurt, ich weiß nicht, was für ein Deal die da jetzt haben, weil die spielen ja in der PSD Bank Arena, das Stadion benutzt der FSV Frankfurt. Der FSV Frankfurt hat möglicherweise einen Deal mit denen, dass die den Rasen sowieso austauschen müssen, wenn die Saison rum ist oder sowas. Kann sein. Ja.
Die Väter und Hüter des American Footballs haben aber sowieso die Rechnung ohne den deutschen Platzwart gemacht. Das müssen wir auch dazu sagen.
Das ist klar. So, das ist das eine, die EFA. Andreas, du bist aber in der anderen Liga ebenso aktiv. Ihr seid beide überall aktiv. Ich sag's einfach so. Was tut sich in der zweiten Liga?
Oh, also du meinst die zweite Liga zu nennen.
Okay. In der Alternativliga, nicht in der
American Football League Europe, ja. Also genau das meine ich. Hat eine ähnliche Situation wie in der EFA, dass es nämlich 2 wirklich dominante Teams gibt. Die gibt's auch in der AFLE, nämlich Rhein Fire und vor allen Dingen die Vienna Vikings. Und die haben beide jeweils ein Spiel verloren in dieser Saison. 1, glaube ich. Nee, 2. Rhein-Fire hat 2 verloren, beide gegen Wien. Und Wien hat jetzt gerade gegen die Wroclaw Panthers das erste Saisonspiel verloren, aber auch in einer Situation, wo schon feststeht, dass sie und Rhein-Fire auf jeden Fall in der Setzliste weiter sind. Und dann kommt auch noch dazu, das muss man dann auch sagen, wir haben jetzt noch 2 Spieltage, aber weil die Liga nicht so ausgeglichen ist, steht jetzt schon fest, wer in den Playoffs ist. Man wird also noch 2 Spieltage geben, an denen tatsächlich nichts Relevantes mehr entschieden wird. Wie die Trainer dann damit umgehen, das werden wir sehen. Auch da wäre nachvollziehbar, wenn der ein oder andere zumindest mal keinen einsetzt, der nicht hundertprozentig fit ist.
Ja. Ich fürchte, den Chancen der Alpine Rhines gegen die Vienna Vikings, auch gegen deren Backups, wird das nicht so wirklich helfen. Aber
gut. Ja, ja.
Wenn wir jetzt sagen, dass 3000 Zuschauer in Kopenhagen top, top, top ist, ist es in Wien, sind es in Wien mehr? Spielen die auf der Hohen Warte, Andreas? Wie, Oder wer ist da der?
Nee, die
Größe?
spielen nicht auf der hohen Warte. Und was die Zuschauer angeht, was jetzt diese Ligen angeht, das hat natürlich ein bisschen auch was damit zu tun, was für ein Standard existiert in den jeweiligen Ligen. Und der Standard der österreichischen Liga ist sportlich hoch, was die Zuschauerzahlen angeht, nicht so arg. Das heißt, bei Wien ist es dann so, dass ich
Der
habe jetzt nicht die Zahlen vor
Sportclubplatz
mir,
ist es
aber
übrigens.
okay. Dass sie eigentlich, wenn es gut läuft, haben sie dann mal 3000 Leute. Ja, das kann schon sein. Und 3000 Zuschauer ist für die meisten Teams in Europa ein guter Wert. Jetzt gibt es ein paar Ausreißer nach oben. Frankfurt hat meistens einiges mehr, Rhein-Fire hat einiges mehr. Allerdings muss man auch dazu sagen, die haben einiges mehr, obwohl sie in den Jahren zuvor in der ELF noch mal einiges mehr hatten. Also da hat man schon gemerkt, dass die Streitereien zwischen den beiden Ligen nicht unbedingt dazu geführt haben, dass die Fans ins Stadion kommen, wie sie das vorher getan haben. Also Rhein-Fire war mal bei 13.000 Topwert und die sind jetzt dann relativ regelmäßig unter 5.
Okay. Und jetzt nur noch mal, eine Mannschaft wie Tirol oder meinetwegen auch Wien, hat die genügend Sponsoren oder kommt da über TV-Vermarktung, wird wahrscheinlich wenig reinkommen? Ist das das Land Tirol? Ist es die Stadt Wien? Weil der Kader kostet ja was.
Die haben alle Besitzer, diese Teams. Auch
Ah,
die
okay.
Wiener, auch die Raiders in Innsbruck. Das ist ja immer noch Swarovski, wenn ich das recht weiß, Nikola, falls
Da welche wäre jetzt gerade, also die Besitzverhältnisse der Profimannschaft von den Royals bin ich tatsächlich raus.
ja, okay, das könnte noch mal ein bisschen anders sein, weil die haben ja auch noch eine Mannschaft in der österreichischen Liga und eine
Also zu
Profimannschaft oben
Swarovski wäre
drüber.
sowieso die Manfred Swarovski-Seite, der verstorbene, die machen hier Elektrotechnik, Netzwerk und so, nicht Swarovski, das ist das dann,
Swarco,
ne?
oder sind Swarco ist
Swarco,
das
genau,
bei ihr?
Swarco ist das, ja.
Ja, aber grundsätzlich haben all diese Mannschaften Besitzer, die mehr oder weniger finanziell potent sind, die kriegen von den Liga-Einnahmen Anteile. Aber ich würde mal sagen, jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, Gewinne schöpft da noch keiner ab. Also auf jeden Fall nicht in irgendeinem Bereich, der erwähnenswert wäre.
Früher mal hätte man gesagt, sowas ist Liebhaberei von.
Liebhaberei ist das, was wir machen.
Achso, ja, okay, gut. Ja, das ist ja gut. Das ist Liebhaberei zum Quadrat, was ihr macht, ja.
Ja, aber Jens, ich meine, wenn du mal unabhängig von dem, was passiert ist, seit Russland diesen Krieg gestartet hat mit der Ukraine, wenn du mal eine Aufstellung machen würdest, was Roman Abramowitsch investiert hat in den FC Chelsea und was er dabei rausgeholt hat, was glaubst du, was da unter dem Strich steht? Ist da ein Minus davor? Ich glaube schon.
Ja, ich muss nicht so weit schauen. Ich schaue, was Hasan Ismail in den glorreichen TSV
Okay.
1860 München gesteckt hat. Und da ist gar nichts rausgekommen, außer Missgunst. Missgunst und
Ja.
vielleicht sogar mit Recht. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja.
Muss ich nicht so weit schauen.
Ja.
Wunderbar. Komm, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 774 mit Nicolas Martin, mit Andreas Renner und kommen dann gleich wieder zur National Football League, die am Wochenende tatsächlich, man mag es kaum glauben, mit der Preseason beginnen wird.
Servus, da ist der Michi Greis. Ihr hört Sportradio 360.
Das ist die Big Show 774, Sportradio 360. Nicolas Martin und Andreas Renner sind in der Leitung. Ja, Wochenende Preseason in der NFL, aber es gab schon das sogenannte Hall of Fame Game am vergangenen Freitag. Die Carolina Panthers haben gewonnen gegen die Arizona Cardinals mit 33-30. Signifikanz knapp über oder sogar unter Null, Andreas.
Also ich würde sagen, was ich aus dem Spiel mitnehme, ist das Drittrunden-Draft-Pick Carson Beck, der Quarterback von den Arizona Cardinals, der dieses Spiel begonnen hat, ganz gut aussah. Das würde ich aus dem Spiel mitnehmen. Und ich glaube, den Rest können wir ziemlich vergessen. Und das gilt für alle Preseason-Spiele. Die Starter werden so gut wie gar nicht spielen. Die Teams handeln das ja ein bisschen unterschiedlich. Manche lassen sie komplett raus, manche sagen, ein oder zwei Drives mal im vielleicht zweiten Spiel. Aber diese Preseason-Spiele haben höchstens dann eine Signifikanz, wenn sich da wichtige Spieler drin verletzen. Und genau deswegen spielen auch die wichtigen Spieler normalerweise nicht.
Ich habe, wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, welche Experte es war, Nicola, aber die müssen ja auch jeden Tag irgendwas sagen. Und wenn dann jemand sagt, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wer es war, aber er erwartet sich eine ganz große Saison von Patrick Mahomes. Da denke ich mir, ist das jetzt einfach faul, weil genau das Gleiche könnte ich sagen, oder gibt es irgendeinen Grund, eine ganz große Saison von Patrick Mahomes zu erwarten?
Ja, so müssen wir wissen. Also, was wir von Patrick Mahomes gesehen haben, ist, dass anscheinend die Reha von der Kniegeschichte gut verlaufen ist und verhältnismäßig schnell verlaufen ist. Also das wissen wir. Alles andere, ganz ehrlich, ist ziemliche Spekulation. Wir wissen nicht, wer sich noch im Training Camp unter Umständen verletzen wird. Wenn es da zwei Keyplayer erwischt, dann sieht auch mal Mahomes schlecht aus. Also natürlich müssen die Buzzbeater irgendwas schreiben. Ja, die müssen jetzt irgendwie so langsam die Massen wieder zusammenbringen. Ja, wir haben uns alle so 5-6 Monate mit Ausnahme von ein bisschen Free Agency und ein bisschen Draft von der NFL abgewendet. Jetzt müssen wir alle wieder dahin. Aber also diese, ich meine, schau dir einfach an, die letzten 10, 15, 20 Jahre irgendwelche Preseason-Rankings vor der Saison NFL College und schau mal an, wie es ausgegangen ist. Dann weißt du, was du von solchen Aussagen halten musst.
Ja. Ich erwarte immer eine herausragende Saison von Patrick Mahomes, soll ich nur mal sagen.
Das hängt halt nicht nur von ihm ab. Ja, also,
das ja, ist ja. Halt, ja. Schon klar.
Was ich ein kleines bisschen mich frage, wann sich das Fenster für jemanden, also Patrick Mahomes ist ja fast wurscht, Andreas, dass sich das Fenster, wenn sie schon geschlossen hat, alles gut, er hat genug gewonnen, vielleicht, natürlich möchte er noch mehr gewinnen, aber was ist mit Josh Allen? Was ist mit jemand wie Josh Allen? Wie wird die Geschichte, die NFL-Geschichte Josh Allen bewerten, wenn es aller Voraussicht nach oder möglicherweise nicht mal mit einer Super Bowl-Teilnahme gereicht hat? Zu einer Super Bowl-Teilnahme gereicht hat.
So wie Jim Kelly und auch Dan Marino, Hall of Fame. Habe ich keinen Zweifel, dass Josh Allen, wenn der einigermaßen in dem Tempo weitermacht wie bisher, dass der in der Hall of Fame landet.
Tatsächlich. Ohne diese richtig großen Meriten, also ohne den größten Preis, weil beim Football.
Es gibt doch genug Spieler, die in der Hall of Fame sind, die Super Bowl nicht gewonnen haben.
Ja, schwierig für mich. Was passiert jetzt gerade eigentlich? Also was treibt jemand wie Josh Allen gerade? Der hält sich fit, hält sich warm und ist dann im dritten Preseason-Game. Nicola, ist er dann da, wenn er für einen Drive mal kurz schaut, ob der Wurfarm noch funktioniert? Was weiß man denn?
Der ist vor allen Dingen im Training. Also nur bei dem Preseason, der dreht jetzt nicht Däumchen, weil die nicht in den Preseason-Spielen spielen. Die Preseason-Spiele sind ja mehr da, um tatsächlich auch die Backups mal außerhalb von Trainingssituationen zu evaluieren. Da willst du halt Tape haben, wie reagieren sie gegen auf das Matchup, ja, also was passiert da? Du willst halt ein Bild haben, wie sehen die aus, wenn die mal wirklich auf den Platz müssen, ja? Hast du dann irgendwie einen Spieler, dem du vertrauen kannst, oder musst du irgendwie in die nächste Apotheke fahren und dir so eine, wie es in den USA gibt, diese riesen Dinger Ibuprofen kaufen, ja, weil die Kopfschmerzen intensiv werden. Da geht's mehr in den Trainingsspielen und natürlich auch im Training. Und jetzt wird halt installiert, was das Zeug hält. Also sprich, sie gehen die Spielzüge durch, sie trainieren die Spielzüge, sie trainieren Konzepte, sie prügeln, also sie lernen die Playbooks. Gerade die Sache mit dem Fenster, also Buffalo, das sieht's ja zumindest so aus, als würde man jetzt das Gefühl haben, die Organisation sieht das Fenster und will das jetzt auf jeden Fall ausnutzen. Also das wird dann die nächste Komponente, wenn die Saison läuft, wie groß wird der Druck? Das sind so Sachen, die in der Preseason passieren. Ja, die reine Spielzeit während Preseason-Spielen für Starter ist da komplett zweit-, dritt-, viertrangig. Es geht wirklich da alles durchzubekommen. Das große und halt vor allen Dingen verletzungsfrei durch die Preseason zu kommen. Gab schon den einen oder anderen Kreuzbandriss bei verschiedenen Teams, der schon Saisons beendet hat. Also das ist so das größte Problem. Aber also jetzt denken irgendwie, Josh Allen sitzt da entspannt, während die anderen auf dem Feld schwitzen irgendwo in der Bar und trinkt irgendwie a Tropical Sunrise oder so. Nee, das eher nicht.
Sind denn, Andreas, noch irgendwelche Verschiebungen, sprich via Trades A möglich und B zu erwarten, jetzt in den kommenden Wochen, bis die Saison losgeht?
Also grundsätzlich sind Trades möglich bis zur Trade-Deadline und die ist erst mitten in der Saison. Also das geht natürlich schon. Sowas kann natürlich passieren, wenn ein Team eine Verletzung hat. Sowas kann auch passieren, wenn klar wird, dass eine Mannschaft einen Spieler nicht weiter verpflichten will, dass sie sagen, hier, der schafft den Sprung nicht in unser 53-Mann-Roster und jemand anders kann halt vielleicht, wenn der Cornerback spielt, noch einen passablen Cornerback gebrauchen und die haben nicht so viel Tiefe auf der Position. So in der Art, diese Dinge passieren. Die ganz großen Headliner werden es vermutlich nicht sein. Was aber natürlich noch passieren kann, ist, dass Leute, die derzeit keinen Vertrag haben, noch Verträge unterschreiben. Auch das dann eher so gegen Ende des Trainingslagers. Da gibt's halt auch so ein paar Superstars, die in Anführungszeichen Superstars, die immer warten, bis das Trainingslager vorbei ist, weil sie keinen Bock aufs Trainingslager haben und dann Verträge unterschreiben. Und das wäre ja die Headline schlechthin. Jetzt, wenn das passieren würde, wird ja über ein Comeback von Aaron Donald bei den LA Rams spekuliert. Er hat ja schon ein Training bei der Mannschaft absolviert. Das ist ja ein todsicherer Hall of Famer, der vor 2 Jahren seine Karriere beendet hat. Jetzt darüber nachdenkt, wieder für die Rams zu spielen, vielleicht auch, weil er sich denkt, ha, die haben Myles Garrett geholt, damit hätten wir, wenn ich zurückkomme, eine noch bessere Defensive Line, als ich das jemals hatte. Das könnte richtig Spaß machen und die Chancen, dass die Rams den Super Bowl holen, würden nochmal steigen und sie sind ohnehin für die meisten schon die Favoriten. Deswegen Aaron Donald und seine Rückkehr, das wäre die Transaktion, die auf jeden Fall die größten Wellen schlagen würde.
Aber Nicola, warum sind die Rams denn die Favoriten? Für die meisten Experten.
Naja, sie waren letztes Jahr schon sehr weit. Und sie haben sich noch verstärkt. Sie sind der Preseason-Favorit halt aufgrund der Gegebenheiten dieses Kaders und des Coaching-Staffs und so weiter, weil halt die Rams das besonders beherrschen. Jetzt haben sie halt ein Problem, das ist ihre eigene Division. Das wird ein reines Haifischbecken. Die Seahawks kommen da als Super Bowl-Champ rein. Die 49ers wollen da auch immer mitmischen. So, das heißt, du musst erstmal in einer vernünftigen Position aus der eigenen Division kommen. In dem Fall nämlich, wenn es geht, als Meister, weil um über Heimrecht in den Playoffs zu reden. Das ist vielleicht die größte Herausforderung. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, das ist für die Rams gut, weil sie haben dann 4 Spiele auf allerhöchstem Niveau, wenn sie gegen Seahawks und 49ers spielen. Zusätzlich zum Rest, das heißt, die sind dann für alle Aufgaben gewappnet. Aber ja, die Rams, ja, sie waren schon stark, sie haben sich nochmal verstärkt. Von daher, deshalb sind sie everybody's darling, wenn es um Titelprognosen geht. Aber halt diese NFC West, und ja, sorry, liebe Cardinals, das wird nicht schön, aber diese NFC West, also da jetzt raus zu prognostizieren, wer da jetzt erst da rauskommt, viel Spaß.
Ich habe während der Fußball-WM, als diese Spiele aus Seattle waren, und ich glaube, beim allerersten Spiel hat der Kommentator oder die Kommentatorin sagt irgendwie, ja, der zweimalige Super Bowl-Champion, die Seattle Seahawks, und ich habe den Fernseher angebrüllt, wieso denn zweimal, das gab es doch nur einmal. Und dann hatte ich komplett verschwitzt, dass die Seahawks vor wenigen Monaten einen Super Bowl gewonnen haben. Das ist so
an mir vorbeigekommen. Also Kurzzeitgedächtnis ist das Erste, was schwindet.
Das ist das Erste, was schwindet. Ich dachte, das ist schon verdrängt, dass sie auch die Broncos verprügelt haben im Super Bowl.
Ja, nee, da bin ich dann. Dann natürlich dieser Pass von Russell Wilson, den er nie hätte passen dürfen gegen die Patriots. Daran kann ich mich schon erinnern. Aber im Jahr davor hat's ja wunderbar funktioniert. Vielleicht ein Wort noch zu den Auswärtsspielen, Andreas. Die 49ers und eben genannte Rams beginnen die Saison am 11. September erstaunlicherweise in East Melbourne. Ist East Melbourne auch in Australien oder ist das ganz woanders?
Ich glaube, es ist schlicht und einfach der Osten von Melbourne. Aber ja, ich hab das. Sie spielen auf jeden Fall in Melbourne. Ja.
Okay,
das,
gut. Ja.
Habe ich gehört. Ja.
Es müsste auch nicht allzu weit von dem entfernt sein, was dich sonst interessiert in Melbourne, Jens, weil das liegt ja alles nebeneinander, das Cricket Ground und Co.
Ja, und man kann ja dort in Melbourne, glaube ich, auch aus der Stadt heraus, also zum Tennis zumindest.
Kannst du zu Fuß hin?
Kannst du zu Fuß hin, ja.
Das und ist wirklich in der Innenstadt, ja.
Ja, sind wir da schon sehr, sehr weit weg? Ich meine, das ist eine Weltreise, Andreas. Ich werde ja gerne gefragt von meinen Freunden, ob ich nicht mal zu den Australian Open möchte. Und da sage ich, das ist mir zu weit. Und wenn ich jetzt sage, okay, ein Team aus New York, das in London ein Spiel hat, 5 Stunden Flug, meinetwegen. Melbourne ist eine Weltreise. Werden die
aber
vor den Niners
und Rams da kommen? Von der Westküste aus geht's vermutlich einigermaßen.
Also okay. Du fliegst da von Los Angeles und San Francisco etwa 13 bis 14 Stunden runter. Fliegen die Westküstenteams, also hier die beiden LA-Teams, San Francisco, selbst Las Vegas nach London, Paris, Madrid, wo auch immer, fliegen die auch ihre 11-12 Stunden. Also das ist jetzt, also das macht den Co. jetzt auch nicht mehr so fett.
Okay. Gut.
Das ist nicht irgendwie, Bayern München muss mal für ein Auswärtsspiel kurz nach Melbourne. Also das ist, ja. Also das ist natürlich, also wir wollen die Reisestrapazen jetzt nicht unterschätzen, ja. 14 Stunden Flug sind 14 Stunden Flug. Aber es ist, auch von der Zeitverschiebung geht es noch halbwegs, ja. Also es ist jetzt auch nicht so extrem wie für uns. Von daher sollte das möglich sein. Aber ja, es ist eine Ecke. Es ist halt ein Ozean dazwischen.
Ja. Und Bayern München würde das tun, wenn es 2,50 Euro zu verdienen gäbe und würde dann alle anderen 17 Clubs, die es nicht tun, der Bundesliga wissen lassen, dass sie doch die Guten sind, die Bayern, weil sie die Bundesliga raustragen in ferne Märkte.
Ja, aber sagen wir es mal so, also Bundesliga am Samstag, Auswärtsspiel in Melbourne am Mittwoch und dann zurück Bundesliga am Samstag. Also ich glaube, da fängt dann auch Bayern München an, etwas in den Seilen zu hängen.
Kleines bisschen. Danke, Nicola. Danke, Andreas. Andreas, weißt du schon, was es am Wochenende in Musikradio 360 geben wird?
Am Wochenende gibt es bei Musikradio 360 eine Sendung über die Hardrock-Band Sabotage.
Ich freue mich jetzt schon, jeden einzelnen Song Sekunde für Sekunde studieren zu können. Danke, Andreas.
Das klingt nach ruhiger Musik bei dem Namen.
Ja, genau. Ganz so ein bisschen easy listening, sagen wir da. Dazu in der Steiermark. Danke, Andreas. Danke, Nicola.
Hier ist Robin Benzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
Herrschaften, es ist die Big Show 774 und es geht weiter bei Sportradio 360 mit der Major League Baseball und das heißt zum einen mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus Tom.
Habe die Ehre.
Und mit Matthias Ondracek von vielen verschiedenen Media Outlets. Zuletzt war er bei der WM viel für Fußball unterwegs, aber in seinem Herzen, da schlägt ein weißer Ball mit roten Nähten, nämlich ein Baseball. Grüß dich, Matthias.
Ja, unbedingt, so ist es. Servus.
Fangen wir vielleicht so an, Matthias, für Leute, die beim Baseball jetzt nicht so akribisch aufpassen wie ihr beide, ist dieser Home Run, der geschlagen wird, immer noch was ganz, ganz Besonderes. Und am Ende eines Jahres schaut man sich ja dann oft mal an, naja, wer hat jetzt die meisten Home Runs geschlagen? Im Moment haben wir die Situation, dass vier Sportskameraden gleich liegen, wir nehmen am Mittwochabend auf, gleich aufliegen bei 35. Aber mal generell die Frage, wie signifikant ist es denn aus deiner Sicht noch, wer denn am Ende einer Saison am meisten Home Runs geschlagen hat?
Ja, also da ein Home Run nie so schlecht ist und zumindest einen Punkt bringt, ist es schon mal aussagekräftig auf die eine Seite. Und andererseits, ja, also ist es immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, würde ich sagen, weil man ja nun immer mehr Wert auch bei großen Verträgen darauf legt, wer kann Home Runs schlagen. Das sind ja oftmals Kandidaten, die auch wirklich wahnsinnig oft ausstriken, aber viele Home Runs schlagen, bekommen dann bessere Verträge wie Leute, die den Ball zwar immer ins Spiel bringen, aber den Ball nicht so oft aus dem Stadion schlagen. Deswegen würde ich sagen, die Signifikanz der Kategorie Home Run hat auf jeden Fall in den letzten Jahren weiter zugenommen in der MLB, ja.
Ja, Tom, Matthias hat es ja schon erwähnt, aber es ist ja diese Diskrepanz, Leute, die die Kugel sehr gut treffen, wenn sie treffen, neigen auch dazu, dass sie manchmal eben auch auf Würfe einen Schwung versuchen, der nicht funktioniert. Und Plate-Disziplin, wie wir Franzosen sagen, ist vielleicht gar nicht mehr so gefragt, wie es in der Moneyball-Ära war, oder?
Ja, also wer den Film gesehen hat, der weiß ja, dass es dem Brad Pitt / Billy Bean darum ging, auf On-Base zu kommen. Ich glaube, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn du ein Hitting Average hast von, lass es mal 265 sein. So. Wenn du mit einem Average von 265 immer nur Singles schlägst oder vielleicht mal ein Double schlägst, dann finde ich, ist es ein großer Unterschied, wie wenn du mit einem Hitting Average von 2,65 halt dann 35 Home Runs schlägst. Hm. Weil, ne, wenn du on Base kommst, heißt ja noch lange nicht, dass du einen Punkt machst oder einen Run machst. Wenn du einen Home Run schlägst, hast du einen Run. Und wenn es gut läuft, und das ist ja häufig so, so gedacht, dann hast du halt noch einen, wenn Glück hast, sogar zwei auf Base. Und dann ist es halt nicht nur dein eigener Punkt, sondern dann hast du halt mehrere Total Bases dazu, weil halt noch andere auf den Bases stehen und dann halt noch ein zweiter oder noch ein dritter ran dazu kommt. Also insofern finde ich, ja, ist es schon wichtig, dass du Home Runs schlägst und noch dazu vielleicht ein gutes Average hast.
Ja. Das wäre natürlich die Königsdisziplin, die Barry Bonds Disziplin wäre das am Ende des Tages. Matthias,
ja,
wenn du...
Ja, aber das sind wir ja eigentlich eh auch schon wieder beim Thema. Also ich will es jetzt nochmal sehr erwähnen. Also es kann kein Team dieser Welt ein Meister werden, wenn sie nur Home Runs schlägt. Dazu ist Baseball ein zu vielseitiger Sport und man braucht zu viele Spielertypen und diese 5 Tools, um die es ja geht. Da können auch noch Laufen und Werfen dazu. Also das sei mal hervorgehoben, aber nichtsdestotrotz, ja, wenn wir jetzt auf die Home Runs blicken, du hast hier eingeworfen und Barry Bonds erwähnen, Stichwort Triple Crown, ne? Da haben wir ja jetzt einen bei den Home Runs, der macht ja tatsächlich dieses Jahr alles sehr überragend. Das ist Jordan Alvarez von den Houston Astros, der nicht nur 35 Home Runs hat wie seine drei anderen Kollegen, sondern eben auch einen Batting Average von 322 und damit auch die Liga anführt. Und das ist natürlich dann schon ein Paket, das ist dann schon außergewöhnlich, ne? Weil wir haben es erwähnt, normalerweise kommt man dann mit High-Risk-Schwüngen, du machst... wirfst alles in den Schwung rein und schwingst halt öfter vorbei. Aber in diesem Jahr, Jordan Alvarez, scheint da wirklich alles zu gelingen. Und ja, der ist ja schon in Gefilden, die es jetzt schon seit knapp 100 Jahren, glaube ich, nicht gab, oder 60 Jahren, mit Mickey Mantle, der zuletzt die komplette MLB in den drei Königskategorien angeführt hat. Home Runs nämlich und RBI, die nach Hause geschlagenen Punkte, und Batting Average. Und deswegen, ja, also Jordan Alvarez sticht da natürlich noch hervor mit seinen 35 Home Runs, der auch in den anderen Kategorien da ziemlich, ziemlich heraussticht.
Ich will nicht klugscheißern, aber der Letzte, der die Triple Crown gewonnen hat, war doch Sportkamerad Cabrera, glaub.
Ja, danke, dass du es erwähnst.
2011 oder 2012, oder?
Ja, war aber in der American League und er wäre nicht in der ganzen MLB-Liga gewesen.
Alles klar.
Ich habe das auf der MLB-Homepage gelesen letzte Woche. Ganz so findig bin ich nicht, aber die Kollegen
gut.
aus den USA, ne, für die ist es natürlich dann...
Ja, okay, alles klar. Okay.
Und der Letzte, der wirklich die komplette MLB, also National League und American League zusammen in allen Kategorien angeführt hat, war eben Mickey Mantle. Aber du hast völlig recht.
Alles gut.
Miguel Cabrera, American League Triple Crown, war auch schon einzigartig. Ja?
Wenn wir schon genau sind, dann sind wir richtig genau.
Deswegen alles gut. Eingelesen.
Ja, alles klar. Gut.
Jetzt hat man in den letzten Jahren... Nein. Jetzt hat man in den letzten Jahren in dieser Kategorie prominente Namen wie Aaron Judge vor allen Dingen, Shohei Ohtani am Start. Tom, Jordan Alvarez ist dem Baseball Insider ein Begriff. Kyle Schwarber könnte man mal gehört haben von den Phillies. Matt Olson von den Atlanta Braves könnte man auch mal gehört haben. Junior Caminero von den Tampa Bay Rays dann schon weniger. Oder ist einer dieser Jungs auch außerhalb des Sports ein Superstar, so wie es eben Aaron Judge ist? Und Aaron Judge ist ein absoluter Superstar, wenn man zu den Yankees geht, ins Stadion. Ich plane das übrigens wieder Anfang September. Dann sind 58% mindestens der Trikots mit der Nummer 99 und mit Aaron Judge. Trifft das auf irgendjemand dieser vier genannten, Schwarber, Alvarez, Caminero und Olsen, eigentlich zu?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war noch nie in Houston, insofern kann ich auch nicht nachvollziehen, wie viele Leute da mit Alvarez-Trikots rumlaufen. Ja, ich meine, Aaron Judge spielt bei den Yankees und nachdem die Yankees, also wenn du in Deutschland oder international Leute mit Baseball-Caps rumlaufen siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da LA für die LA Dodgers oder NY für die New York Yankees und nicht für die Mets vorne drauf ist, relativ groß, was ja allein schon zeigt, dass wenn du bei einem dieser beiden Clubs spielst, und vor allem wenn du bei den Yankees spielst, dass du natürlich da schon eine ganz andere Wucht dahinter hast. Allein schon aufgrund der Mediensituation, die in diesen beiden Städten herrscht, wirst du natürlich, wenn du was kannst, gepusht ohne Ende. Das hat dann, du erzeugst nationale Aufmerksamkeit, das ist völlig klar. Wenn du wie jetzt, was weiß ich, Yandy Diaz oder oder Rune Caminero, wenn du da in Tampa im Tropicana Dom da viel rumschlägst vor 11.000, 12.000 Leuten oder so und das einzige Medium vor Ort ist die St. Petersburg Times. Entschuldigung, also da hast du relativ wenig Chancen, dass das Ganze nationale Aufmerksamkeit erregt. Also insofern glaube ich, ja, ist das der Nachteil des kleineren Standorts, der kleineren Fanbase, der kleineren Stadt, des geringeren Interesses grundsätzlich an dem Club, für den du spielst. Dass die trotzdem was können, ist völlig klar.
Wir befinden uns jetzt, Matthias, gerade in jener Zeit, die in Amerika gern als die Dog Days of August bezeichnet werden, weil es eben wirklich manchmal sehr, sehr anstrengend ist, selbst ein Baseballspiel zu bestreiten, aber wahrscheinlich noch anstrengender, um wirklich vom 1. bis zum 9. Inning dort auf der Tribüne zu sitzen. Aber für wen ist es im Moment gerade besonders schwierig? Also zum Beispiel die zweimaligen Titelverteidiger, wenn es sowas überhaupt gibt. Die Los Angeles Dodgers haben von den letzten 10 Spielen nur 3 gewonnen. Ist das wieder so ein August-Blues, der dann im Oktober keine Rolle spielen wird? Oder haben die Dodgers tatsächlich Probleme, die bisschen größer sind, als man annehmen sollte? Sie führen natürlich ihre Division immer noch haushoch an.
Ja, genau, das ist auch der Punkt. Also sie führen die Division noch haushoch an, gehören immer noch zu den besten MLB-Teams. Ich glaube, es wäre wirklich vermessen zu erwarten, dass eine Mannschaft über 162 Spiele immer top performen kann. Ich glaube, dann brichst du spätestens in den Playoffs ein. Das haben auch schon 100 Win-Seasons von gewissen Teams gezeigt, die wirklich dominiert haben in der Regular Season. Irgendwann wird es dich einholen, dass du das nicht so lange aufrechterhalten kannst. Deswegen ist vielleicht dieser August, wenn man schon ja mit einem Bein, sagen wir mal, in den Playoffs steht, die Division noch nicht im Sack hat, aber schon ja 8,5 Spiele, das muss man erstmal gut machen in anderthalb Monaten. Ich glaube, das ist auch völlig menschlich und sportlich ganz normal, dass dann irgendwann mal so eine kleine Durststrecke kommt. Dann kommen noch Verletzungen hier und da dazu. Pitching spielt dann immer eine Rolle. Also ich würde den Dodgers da jetzt auf keinen Fall eine große Krise andichten, ganz und gar nicht. Es gibt auch noch das Beispiel der Brewers, die sind jetzt gerade auch nicht so gut drauf. Die sind auch noch das beste Team in der MLB, wenn ich jetzt nicht lüge, ja, sind sie gerade noch. Also ich glaube, es macht es ja nur spannender. Und letztendlich geht es ja wirklich darum, in die Playoffs einzuziehen. Und für die eine Seite und für die andere Seite, die schon in den Playoffs mehr oder weniger sind, sich so gut darauf vorzubereiten, dass man dann eben die beste Leistung abruft, wenn es darum geht. Und das ist im Oktober.
70 Siege, ja. 50 Niederlagen. Trifft nicht auf die Milwaukee Brewers zu, aber auf die Chicago Cubs, Tom. Ist das genau das, was du erwartet hast? Die haben von den letzten 10 Spielen 8 gewonnen.
So ist es ja. Soll ich das? Also, als die zwischenzeitlich 14 Pitcher auf der Injured List hatten, habe ich mir schon gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, schade eigentlich, gell? Gut ausbalancierte Mannschaft, vor allem was die Schlagmänner, was die Fielder angeht. Und dann so ein Pech, also Justin Steele noch nicht zurück, Kate Horton gleich verletzt, Ben Brown, der sich dann da sehr gut präsentiert hat, verletzt, Edward Cabrera, nachdem sie getradet haben, verletzt und was weiß ich noch alles, Daniel Palencia, ihr Favorite Closer, verletzt. Also angesichts dessen war es, finde ich, erstmal überraschend, dass die zweimal 10 Siege in Serie abgeliefert haben, natürlich. Und jetzt kommen wir wieder zu den Dog Days. Die hatten die halt schon ein bisschen früher, natürlich auch mal zwischendurch 10 Niederlagen in Serie. Also ich finde, dass also 70 Siege, 50 Niederlagen mit dieser Pechsträhne, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Du musst das erstmal auffangen, dass du ja praktisch deine ganze Starting Rotation verlierst und dann oder zumindest 4/5 oder 3/4, je nachdem, wie man das sehen will, und dann trotzdem noch so gut dastehst. Also das ist schon, finde ich, sehr bemerkenswert und das ist auch alle Ehren wert. Jetzt, wir nehmen Mittwoch auf, jetzt haben sie den Rückstand auf die Brewers auf 4 Spiele verkürzt. Vielleicht wird's ja noch was, keine Ahnung. Aber grundsätzlich hätte ich es ihnen vor der Saison schon zugetraut, dass sie auf jeden Fall um den Divisionssieg mitspielen. Das wird das so bei 90, 91 Siegen landen, wie vielleicht im letzten Jahr. Aber dass sie jetzt so gut dastehen, muss ich sagen, das ist, ohne jetzt die Chicago Cubs Brille aufsetzen zu wollen, ja, schon alle Ehren wert. Also das ist mehr als respektabel. Und ja, macht letztendlich auch die, ich meine, wenn du dir die National League anschaust, wenn heute die Playoffs beginnen würden, dann werden die Brewers und die Braves gesetzt. Also und in den Wildcards würden die Cubs, glaube ich, gegen die Diamondbacks spielen und die Dodgers gegen die Phillies. Ich meine, Dodgers gegen Phillies könnte auch eine Championship-Series sein. Also da geht es mal richtig zur Sache, glaube ich, in der National League. Ja.
Ja, und was man natürlich sagen muss, die Cubs haben ein Run-Differential, also eine Tordifferenz, die deutlich, deutlich, deutlich positiv ist. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die dreistellig positiv sind. Die Brewers haben noch eine bessere. Und das, Matthias, das quält mich ein kleines bisschen. Die Pittsburgh Pirates werden auch in diesem Jahr, da lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster, die Playoffs nicht erreichen. Haben im Moment 6 Spiele Rückstand auf den Wildcard-Platz, haben aber, und das ist natürlich besonders grausam, haben trotzdem ein positives Run-Differential, nur plus 19 nach, ich rechne mal kurz nach, 121 Spielen. Aber dennoch, fun while they lasted, das macht mir natürlich nur ein kleines bisschen Sorgen, ob die Mannschaft dann und hauptsächlich ihren eigentlich besten Pitcher, Paul Skenes, noch werden halten können oder ob das jetzt das sogenannte, wie hieß das immer, die Spanier früher bei Fußballweltmeisterschaften haben ein Strohfeuer abgebrannt, wo alle gedacht haben, boah, die Spanier, diesmal aber. Und erstmal hat es 2008 geklappt. War das Strohfeuer der Pirates und muss man sich von Paul Skenes bald verabschieden, denkst du, Matthias? Oder hat dieses Team, das in diesem Jahr gut war, vergleichsweise gut, doch Potenzial, auch im kommenden und übernächsten Jahr gut zu sein?
Ja, das ist genau die Krux für die Pirates. Ne? Das ist auch nicht das erste Mal, dass die Pirates gute Pitcher rausbringen. Ne? Da gab es ja schon einige, die dann ihren Weg, vielleicht auch erst, nachdem sie von den Pirates weg sind, gemacht haben. Aber ja, Gerrit Cole ist einer davon. Ne? Ja. Es gibt schon einige und gerade ist wieder so ein bisschen aus Pirates-Fansicht täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Man hat ein bisschen Hoffnungen, man hat eine gute Mannschaft und am Ende steht man wieder dann am letzten Platz da. Wobei man ja wirklich sagen muss, dass die Division nach wie vor sehr ausgeglichen ist. Ne? Also 6 Spiele zurück, der Wildcard, du hast ja schon abgeschrieben, ich würde die Pirates doch mit reinnehmen, dass man das auch aufholen kann. Aber man müsste natürlich zumindest die Reds und die Cardinals noch überholen in der eigenen Division, wenn das noch klappen soll. Und ja, das ist natürlich schwierig. Und auf die zweite Frage, ja, Paul Skenes ist ja jetzt auch gerade nicht in Topform.
Ja.
Das heißt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihn die Pirates nach einer für ihn durchwachsenen Saison abgeben. Ich glaube, da würde man vielleicht auch bis zur Trade-Deadline während der nächsten Saison warten, um einfach, ja, also der Return muss halt stimmen, sagen wir mal so. Ne? Also das, man ist jetzt schon in der Lage, was zu verlangen in Return, wenn man Paul Skenes abgibt. Denn ja, das muss ich leider sagen, früher oder später wird es wohl so kommen, dass Paul Skenes die Pittsburgh Pirates verlassen wird. Aber ich glaube noch nicht in dieser Offseason.
Ja, erst dann, wenn die Dodgers garantiert gar keinen Pitcher mehr brauchen. Aber die denken sich dann vielleicht, na komm, dann nehmen wir Paul Skenes auch noch dazu. Mich erinnert Paul Skenes das Ganze, die Art und Weise, ein kleines bisschen, ist schon sehr lang her, Tom, aber wir beide sind ja schon nicht mehr die allerjüngsten Semester, an Kerry Wood so ein bisschen, oder nicht?
Ach, ich weiß es nicht. Kerry Wood hatte natürlich das Problem, dass er was seine Karriere halt ein bisschen dadurch ins Stocken geraten ist, weil er halt sich auch verletzt hat. Ja. Paul Skenes war jetzt noch nicht verletzt, ne? Also das darf man nicht vergessen. Und ja, wobei, ich finde es auch ein bisschen komisch. Also es ist ja, ich glaube, gestern war es, da haben sie ihn nach 65 Pitches schon rausgenommen, was ja eigentlich absurd wenig ist. So seine, das wird ja extrem viel Wert auf die Velocity, also auf die Geschwindigkeit des Wurfs gelegt. Die ist schon wieder irgendwie gesunken. Also irgendwie rätseln sie, glaube ich, gerade ein bisschen, was mit ihm los ist. Gut, er hat selber gesagt, das war völlig okay, ihn rauszunehmen, weil er einfach nicht gut drauf war. Was auch schon wieder außergewöhnlich ist, weil grundsätzlich glauben ja Pitcher, so ähnlich wie Torhüter, an ihnen liegt's nie. Also ja, wie Matthias schon sagt, also diesem Jahr passiert mit Sicherheit nichts und ob im nächsten Jahr gespielt wird, wissen wir alle nicht.
Stimmt, stimmt.
Ja. Und Ja, also wenn dann frühestens zur Trade Deadline in der nächsten Saison die gespielt wird. Aber ja, dazu muss tatsächlich ja der Return auch stimmen. Das ist schon klar. Wobei, man muss ja auch mal gucken, was hat Detroit gekriegt für Tarik Skubal. Also offensichtlich braucht es ja gar nicht mehr so viel.
Hätte ein bisschen besser sein können. Ja, und dann die abschließende Frage mal an Matthias. Wir haben ja den Contract für Juan Soto. Ich glaube, es waren 765 Millionen, die eben im Gegensatz zu dem von Shohei Ohtani bei den Dodgers nicht backloaded waren. Zumindest jetzt nicht so massiv backloaded. Da habe ich dann angemerkt, naja, aber die Mets werden noch drüber stolpern, dass Juan Soto nicht werfen kann, also kein Pitcher ist, sondern ein Feldspieler. Dafür spielt er halt jeden Tag. Aber würdest du als General Manager eher jemanden wie Paul Skeens die Kohle geben oder eher jemanden wie Juan Soto? Oder würdest du als General Manager, Matthias, überhaupt keine Verträge ausstellen, die länger als 4 Jahre sind?
Puh, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Gott sei Dank bin ich nicht in der Situation. Aber versuche ich jetzt mal reinzudenken, weil, also ich würde versuchen, natürlich niemandem so viel mehr Geld zu bezahlen, als alle anderen bekommen, weil das ist ja schon mal immer problematisch. Dann wird darüber diskutiert, ob es jetzt bei den Mets wert war, Juan Soto zu holen, wenn man auf dem letzten Platz rumdümpelt. Ne? Ja. Aber in dem Fall würde ich wahrscheinlich, weil einfach Juan Soto, und dass ich das jetzt sage, kann ich gar nicht glauben, aber ich würde wahrscheinlich eher Juan Soto verpflichten, weil es ging es in seinem zweiten Jahr und Pitcher sind halt einfach, was Verletzungen betrifft, da kannst du wirklich ein Ace sein für 2-3 Jahre. Wie viele Cy Young Award Winner gibt es denn, die dann danach wirklich in der Versenkung verschwunden sind? Schon einige. Deswegen, ja, in diesem Fall würde ich mit der Konstanz von Juan Soto gehen, aber nicht mit dem Geld, das er aktuell bekommt. Was nicht heißen soll, dass ich Paul Skeens abschreibe. Aber ja, er ist nun mal noch sehr jung und muss noch ein bisschen mehr nachweisen, sage ich, wie Juan Soto vielleicht.
Okay.
Ich würde auch nicht Paul Skeens verpflichten, ich würde Tarik Skubal verpflichten.
Ja.
Oder mit Rowski. Aber bei dem muss man auch gespannt sein, wie lange er das durchhält. Ne?
Das ist ja, das ist schon richtig. Aber Skubal ist ja Free Agent. Also insofern, da kannst du ja mitbieten bis zur Bewusstlosigkeit. Und Steve Cohen ist ja durchaus in der Lage, das zu tun, wie wir wissen.
Das wird diese Offseason natürlich auch noch spannend werden. Aber ja, wie du sagst, es gibt ja auch noch Verhandlungen und dann mal sehen, wann dann die ersten großen Wechsel diesen Winter über die Bühne gehen. Ne?
Ich sehe Tarik Skubal nächstes Jahr sehr, sehr deutlich in Pittsburgh. Also das, ich glaube, die machen richtig die Schatulle auf. Okay, gut. Tom, für dich die abschließende Frage. 3-0 gegen Dynamo Dresden. Du warst nicht so optimistisch. Du warst nicht so optimistisch letzte Woche.
Was heißt, ich war nicht so optimistisch? Ich habe nur gesagt, in dieser Saison würde es mich freuen, wenn es mal besser losgeht als in den Jahren davor, weil diesmal steht ja im Prinzip eine Stammelf und es muss nicht wie in den letzten beiden Jahren erstmal eine Stammelf gefunden werden. Und die Spieler waren ja optimistisch und haben gesagt, haben vom Aufstieg geredet und Miroslav Klose hat gemeint, er ist auch ehrgeizig und wenn die Jungs das sagen, dann findet er das gut. Wie gesagt, der Franke neigt ja grundsätzlich dazu, zwischen Schwarz und Weiß in eine Geschwindigkeit zu pendeln, die jeder Überschallmaschine in irgendeiner Form zur Erde gereicht. Was man natürlich anmerken muss, zum letzten Mal hat der 1. FC Nürnberg im Jahr 2017 eine Saison mit einem 3-0 begonnen, damals übrigens gegen den Karlsruher SC und ist anschließend aufgestiegen. Das nur am Rande erwähnt, das ist auch die letzte Saison übrigens, wo er 2 Siege nacheinander zum Saisonstart hingebracht hat. Was insofern natürlich jetzt noch lustig wird, weil wir am Wochenende ja gegen die westliche Vorstadt spielen.
Ja. Also, die möglicherweise bald nur noch Fürth heißt und nicht mehr Greuther Fürth, wie ich gehört habe.
Ja, da kämpfen sie ja schon seit Jahren drum. Also ich habe ja durchaus Verständnis, dass man dieses Greuther da irgendwie reintut. Ich meine, der TSV Vestenbergs Greuth, wenn es den damals nicht gegeben hätte und die Fusion nicht gekommen wäre, dann würde es Fußball in Fürth wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber jetzt ist dann auch mal gut, finde ich. Das ist die Spielvereinigung Fürth und nicht die Spielvereinigung Greuther Fürth. Also das hört sich irgendwie so abstrakt an. Ja, also das tut sogar mir weh, wenn ich das in den Mund nehme, auch wenn es mir eigentlich egal sein soll. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ich bin mal gespannt. Derby gleich am zweiten Spieltag. ja, die beiden Derbys letztes Jahr sind jeweils unentschieden ausgegangen. Ja, wir gucken mal. Also wenn sie das gewinnen, ist der Club praktisch aufgestiegen. Also.
Ja. Und ja. Das Einzige, was nicht funktionieren wird, ist, dass derselbe Verein mit aufsteigt mit dem Club. Denn Tom, 17, 18 ist welcher Verein mit aufgestiegen mit dem Club?
Lass mich überlegen, was Fortuna Düsseldorf?
Ja, du bist ein Fuchs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, besser wird's heute nicht mehr. Danke, Tom Heberlein. Danke, Matthias Ondracek. Das ist genau das, was wir im Baseball besprechen, nämlich die Aufsteiger aus der zweiten, die direkten Aufsteiger aus der zweiten in der ersten Bundesliga in der Saison 2017, 2018.